Hi zusammen und willkommen zurück zu Studentenfutter. Ich freue mich riesig, dass es jetzt endlich wieder losgeht. Ich bin Katha und für die heutige Folge durfte ich mit Tarek Müller, dem Gründer von About You, sprechen. Ich freue mich riesig, dass Tarek sich die Zeit genommen hat, denn Tarek gilt mit gerade mal 32 Jahren als einer der größten Digitalunternehmer Deutschlands. Mit Tarek spreche ich unter anderem über die Gründung von About You, das heute übrigens als sogenanntes Unicorn mit über 1 Milliarde Euro bewertet wird. Und Tarek gibt uns viele Insights darüber, wie es hinter den Kulissen abläuft und wie es wirklich ist, bei About You zu arbeiten. Außerdem reden wir über seine Pläne für die Zeit nach About You. Tarek möchte nämlich irgendwann aus der Wirtschaft aussteigen und sich politisch engagieren. Also, wir reden über unglaublich viele spannende Themen. Tarek gibt uns als Studenten auch nochmal sehr, sehr viele Tipps für den Berufseinstieg, für die Bewerbung und er erzählt übrigens auch, was er von HSBAlern hält. Also hört auf jeden Fall mal rein. Und jetzt, genug geredet, ganz, ganz viel Spaß bei der Folge. Moin zusammen, es ist wieder Zeit für eine neue Folge Studentenfutter. Heute mit einem ganz besonderen Gast, die meisten werden ihn bestimmt kennen. Das ist der Gründer von About You. Moin Tarek.
Hallo.
Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst.
Ja, danke, dass du gekommen bist. Wir sitzen hier bei mir zu Hause gerade für die Hörer, quasi ganz Corona-gerecht.
Genau, ich freue mich. Ist ein Traumblick hier oben. So, wir legen dann mal los. Ich habe natürlich ganz viele Fragen mitgebracht. Wir machen das bei uns so, wir starten immer mit 5 schnellen Fragen. Das sind ganz einfache so Entweder-Oder-Fragen. Mach mal einfach nach deinem Bauchgefühl.
Ja.
Okay, dann legen wir los. Bier oder Wein?
Bier.
Dann, welche App benutzt du am häufigsten?
WhatsApp.
Ja, Klassiker. Wofür hättest du gerne mehr Zeit?
Oh, Freunde, Familie.
Und wenn du jetzt nicht in Hamburg wärst, wo wärst du dann?
Ui, das ist eine schwere Frage, weil ich liebe Hamburg. Wo wäre ich dann? Naja, also ich glaube wirklich sozusagen, meinen Alltag verbringe ich nirgends lieber als in Hamburg. Das merke ich immer wieder, wenn ich woanders bin quasi. Ich liebe es zu reisen, ich liebe es im Urlaub zu sein und Urlaub machen. Gibt es wirklich viele Orte, finde ich, die ja schöner sind als Hamburg. Aber meinen Alltag würde ich nirgends lieber verbringen als in Hamburg. Und ja, zum Urlaub machen, ach, ich mag es gerne so ein bisschen Adventure-mäßig irgendwie so mit dem Rucksack irgendwie Indonesien, weiß ich nicht, Asien generell, irgendwie so die Orte. Ja.
Das verstehe ich gut, das hat mich auch sehr gecatcht beim Reisen. Und was möchtest du gerne noch lernen?
Also wenn ich mir sozusagen Skill wünschen dürfte, den ich nicht habe, ein Talent sozusagen, wäre das wahrscheinlich Singen. Das ist jetzt nicht so, dass ich großer Sänger bin, aber ich mag es gerne mitzusingen unter der Dusche und Co. Ich stelle aber immer wieder fest, dass ich wirklich nicht singen kann. Insofern wäre das etwas, was ich gerne als Talent hätte, etwas, was man erlernen kann. Ja, Sprachen am liebsten. Ja. Ich kann nur Deutsch und Englisch und ich würde gerne mehr Sprachen können.
Und welche wäre da deine Nummer 1?
Spanisch wahrscheinlich, ja. Weil man damit ziemlich weit kommt auf der Welt.
Ja, ich versuche jetzt auch Spanisch zu lernen, aber es ist immer gar nicht so leicht, die Disziplin zu behalten.
Ja, das glaube ich, ja. Ich bin da auch sehr unbegabt, was Sprachen angeht insofern.
Ja. Na gut, vielleicht kommt das noch irgendwann.
Genau.
So, dann legen wir jetzt mal richtig los. Die meisten werden dich bestimmt von About You kennen, aber du hattest ja auch davor schon einige spannende Sachen erlebt. Vielleicht kannst du uns einmal ganz kurz abholen. Du hast ja schon relativ früh gegründet. Was war das und wie ging es dann für dich weiter?
Ja, genau. Also ich habe mit 13 meinen ersten Computer bekommen, habe dann Webseiten aufgebaut und die über Werbung monetarisiert, habe dann mit 15 mein Gewerbe angemeldet, weil mich irgendwann der HASPA-Betreuer darauf aufmerksam gemacht hat, dass man so viel Geld reinkommt und dass das irgendwie nicht privat geht natürlich, habe ich mit 15 meine Firma angemeldet sozusagen, habe dann mit 15, 16 geschaut, wer wirbt denn eigentlich überwiegend auf meinen Webseiten, festgestellt, das sind überwiegend Online-Shops gewesen, habe mich dann damit ein bisschen beschäftigt, mit 16 meinen ersten Online-Shop gemacht für Pokerkoffer, Koffer mit so Platten und Pokerkarten und Chips drin und habe dann eigentlich von 16 bis irgendwie so 20 oder sowas relativ viele Nischen-Online-Shops gebaut, Teleskope, orientalische Wasserpfeifen, Pokerkoffer, Modellbauautos, alles, was man so offline schwer bekommen konnte, war sogar Europamarktführer für orientalische Wasserpfeifen, habe die importiert, auch einen Großhandel aufgezogen. Habe dann mit 18, 19 bin ich auf einen Betrug reingefallen in China, wollte eine Fabrik bauen, sehr, sehr, sehr viel Geld verloren leider, was ich mir vorher verdient hatte, musste dann recht viele Online-Shops verkaufen und habe dann aus der Not heraus Agenturgeschäft gestartet, weil ich schnell Geld brauchte, mit einer Firma namens Net Impact. Haben wir quasi anderen Online-Händlern im Wesentlichen dabei geholfen, ihr Business zu optimieren, technologisch und Online-Marketing technisch. Habe dann eine Beratung gegründet mit eTribes, ist auch heute noch eine der großen Digitalberatungen in Europa. Habe dann aber nebenbei immer E-Commerce gemacht, 2011 die Mehrheit meiner E-Commerce-Firma an die Otto Group verkauft. ja, dann relativ viele verschiedene Businesses hochgezogen und dann schlussendlich 2013 angefangen mit der Konzeption zu About You. Januar 2014 gegründet und ja, About You ist natürlich das mit Abstand größte Unternehmen, was ich mitgründen durfte und ist heute auch, würde ich sagen, 99,5% meiner Arbeitszeit.
Das kam ja auch so ein bisschen über die Otto Group. Wie kam da überhaupt die Beziehung zustande?
Ja, also ich habe relativ früh angefangen, für die Otto Group zu arbeiten, so ein bisschen in meiner sozusagen halb, ich war nicht pleite zum Glück, aber war schon echt nah dran, als ich da irgendwie auf diesen blöden Betrug reingefallen bin in China und habe dann eben diese Agenturen gegründet und die Otto Group war einer meiner ersten Kunden. Kam auf ein Intro von Stefan Kolle, leider verstorben heute, war so ein legendärer Werber, der Rainer Hillebrand, den damaligen Vorstandsvorsitzenden, ganz gut kannte und da kam dann ein Intro, da war ich so 18, 19, also ist jetzt auch schon 13 Jahre her, ich bin jetzt 31 und habe dann sehr viel für die Otto Group gearbeitet im Agenturbereich für verschiedene Firmen. Dann, wie gesagt, 2011 die Mehrheit einer meiner Firmen verkauft an die Otto Group, dann quasi immer mehr Geschäftsbeziehungen zur Otto Group gehabt und ich hatte diese Beratungsfirma eTribes und da habe ich 2013 den Beratungsauftrag bekommen, damals quasi ausgehend vom Eigentümer Dr. Michael Otto und Hans-Otto Schrader, der damalige CEO, die halt gesagt haben, sie wollen nochmal ein größeres Investment tätigen im Bereich B2C Fashion E-Commerce für eine junge Zielgruppe. Haben uns viele Gedanken gemacht, wie könnte sowas aussehen und eben 2013 einen Businessplan geschrieben. Und dann ging es irgendwann so ein bisschen in die heiße Phase, die fanden den Businessplan gut, den Finanzplan nice. Und dann stellte sich ein bisschen die Frage, okay, wie kann man das jetzt gründen? Und ziemlich zu der Zeit war eigentlich mein persönlicher Plan, nach Amerika zu gehen, in Silicon Valley. Und ich wollte meine Agenturgruppe dahin expandieren und wollte amerikanischen Firmen anbieten, sie dabei zu unterstützen, schneller nach Europa zu expandieren. Das war so ein bisschen die Phase, wo Rocket immer alles kopiert hat, was aus Amerika kam und die Ami-Unternehmen eben großen Druck hatten, relativ schnell nach Europa expandieren zu müssen, um nicht quasi von ihrer eigenen Kopie eingeholt zu werden. Insofern war da ein hoher Bedarf sozusagen für Dienstleistungen, hatte damals auch schon die ersten Kunden, auch große Kunden damals schon, die mir den Auftrag gegeben haben oder wollten mir den Auftrag geben, eben ihr Europageschäft hochzuziehen. Und dann hatte ich quasi der Otto Group gesagt, so hey Leute, ich habe jetzt hier so ein Flugticket, ich gebe jetzt hier quasi den Projektlead quasi ab an einen Kollegen. Und dann kam ich so ein bisschen ins Gespräch mit Rainer Hillebrand, der sagte, hey, irgendwie bist du selbst davon überzeugt von dem Konzept und war ich auch, willst du das nicht gründen oder mitgründen, ja, und zu der Zeit kam dann noch Benjamin Otto mit ins Projekt, der Sohn von Michael Otto und das hat immer mehr Form angenommen, dann Hannes Wiese, der heute auch Mitgeschäftsführer ist, damals Abteilungsleiter Strategie auf der Otto-Seite, mit dem ich extrem gut verstanden habe, Sebastian Betz, der heute unser CTO und Chief Product Officer ist sozusagen, mit dem ich auch schon 10 Jahre davor irgendwie viel Geschäft gemacht habe. Insofern hat das irgendwie gepasst von der Konstellation. Ich mochte die Otto Group schon immer, vertrauensvolle Zusammenarbeit gehabt damals schon. Man wusste so ein bisschen, worauf man sich gegenseitig einlässt. Dann mit Benjamin, Hannes und Sebastian eben auch ein cooles Team eigentlich gehabt. Und ja, dann nach langem Hin und Her überlegen habe ich sozusagen meinen Flug gecancelt. Und ja, wir haben im Januar 2014 dann About You gegründet.
Ja, cool. Und wie hast du so die Inhouse-Gründung wahrgenommen? Weil jetzt also viele von den Zuhörern, wir HSBAler sind ja alle irgendwie im Unternehmen und wahrscheinlich könnte Gründung jetzt auch erstmal dann Inhouse vielleicht ein Thema werden. Gerade auch so im Vergleich zu den bisherigen Gründungen. Gibt es da große Unterschiede?
Also es war nicht in dem Sinne eine Inhouse-Gründung. Ich glaube, das war auch Teil dessen, warum das erfolgreich war, sondern es war eine ganz normale Gründung in dem Sinne sozusagen. Es war eine eigene Legal Entity, also wir waren eine eigene Firma, wir haben uns ein eigenes Büro genommen, unser Team komplett selbst hochgezogen, hatten eine eigene Bilanz und Otto war eben unser Investor. Allerdings eben, ich würde mal sagen, Investor plus plus, ja, weil die haben ja nicht nur Geld reingeschoben, sondern die haben uns auch einen Warenzugriff gegeben am Anfang, ein großes Henne-Ei-Problem gelöst hat, ne? Du brauchst Ware, um Umsatz zu machen, du brauchst Umsatz, um normalerweise bei Lieferanten einkaufen zu können, gleiches Henne-Ei-Problem hast du in der Logistik, kein Logistiker arbeitet für dich, wenn du noch nicht existierst, aber du brauchst ein Lager und eine Logistik irgendwie, um loszulegen, also diese zwei riesengroßen Henne-Ei-Probleme plus den Kapitalzugang, das hat uns die Otto Group gewährleistet. Plus natürlich Know-how-Zugang auch. Also Hannes, Sebastian und ich haben und Benjamin auch, wir hatten alle keine Ahnung von Mode. Wir hatten zwar alle Ahnung von E-Commerce, aber keinen Plan von Mode. Das heißt, da konnten wir uns auch viel Know-how abtanken und deswegen eben sozusagen Investor plus 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 plus, weil es eben mehr war als nur Geld. Trotzdem waren wir von Anfang an immer eine unabhängige Firma und hatten auch ein unabhängiges Team. und ein, ja, sozusagen ein Setup, wie es halt jedes normale Unternehmen da draußen auch hat, wenn es sich eben Investoren holt. Nur, dass unser Investor eben ein besonders großer, besonders kapitalpotenter und ein Investor vor allen Dingen eben mit auch Know-how und eben Assets war, die wir uns ein bisschen ins, in die Geburtswiege gelegt wurden, ja. Aber ich glaube, das ist auch eins der Erfolgsgeheimnisse. Also wir haben uns 2013, als wir die Konzeption zu About You gemacht haben, nicht nur damit beschäftigt, wie müsste Mode E-Commerce heute aussehen für eine junge Zielgruppe, sondern auch, was sind die Rahmenbedingungen, um sowas halt eben erfolgreich zu machen in der Symbiose mit einem Konzern. Und haben eigentlich festgestellt, es gibt in Deutschland keine, gab damals keine erfolgreichen Beispiele. Und ich würde auch sagen, bis heute ist es, kann man das an einer Hand abzählen, die erfolgreichen Beispiele für, ja, Corporate Incubation quasi, also Großkonzerne, die im Grunde genommen Mitgründer sind von neuen Unternehmen, die dann noch groß werden und nicht nur so eine Art PR-Projekt sind. Und haben deswegen eben sehr schnell eben unseren Blick nach Amerika gerichtet. Und haben gemerkt, die machen das ein bisschen anders. Die machen das nämlich so, wie wir jetzt About You auch schlussendlich gegründet haben. Die überlegen sich, was für Assets haben wir im Unternehmen, aber gründen es eigenständig und holen sich dann eben auch ein Gründerteam ran oder finden quasi sich gegenseitig mit einem Gründerteam, wie es bei uns ja auch war, die halt auch echte Gründer sind, ja. Und im Gegensatz dazu in Deutschland erfolgt es dann oft so, dass dann so ein bisschen der unternehmerischste Mitarbeiter genommen wird. Allerdings wird es niemandem zu nahe treten, aber wenn man halt ein Mitarbeiter ist sozusagen in einem Unternehmen, ist man per se kein Gründer und kein Unternehmer. Ja, es schließt sich aus, so per Definition, sonst hätte man schon gegründet, wenn man das wäre. Und ich glaube, das ist eben auch ein Teil des Erfolgsrezeptes, warum das in Amerika oft besser funktioniert hat. Also Sebastian und ich vor allen Dingen, wir haben unser ganzes Leben gegründet, wir haben einen sogenannten positiven Track Record, also wir haben bewiesen, dass wir in der Lage sind, Unternehmen aufzubauen und so in widrigen Bedingungen sozusagen da unseren Weg zu finden, quasi ein Unternehmen auch erfolgreich zu machen. Und ich glaube, das war eben schon ein wichtiger Faktor. Plus, wir haben auch alle Geld rein investiert. Also nicht nur die Otto Group hat rein investiert, wir haben auch einen großen Teil unseres bis dahin verdienten Vermögens rein investiert. Wir haben alle keine reichen Eltern, also wir haben das alle selbst aufgebaut und selbst verdient das Geld, haben es rein investiert, sind dann auch Anteilseigner von About You geworden. Bis heute gehören uns eben Anteile von About You. Und das ist, glaube ich, alles so ein bisschen etwas anderes Setup, als wenn man jetzt innerhalb eines bestehenden Unternehmens so eine Art Kostenstelle oder Profit Center ist irgendwie, ne? Und das so ein bisschen innerhalb einer Abteilung sozusagen aufbaut. Was jetzt nicht heißt, dass das der, also man kann auch unternehmerisch quasi neue Abteilungen oder neue Segmente aufbauen. Auch wir bei About You bauen ständig neue Segmente auf, ja. Aber ist halt doch ein bisschen was anderes, wenn man so eine Art neue Abteilung oder ein neues Segment aufbaut versus wirklich eine eigene Marke, ein eigenes Unternehmen, eine komplett neue Organisation. Ja, da glaube ich schon sehr, sehr stark dran, dass das separat sozusagen besser funktioniert. Allerdings mit Hilfe quasi der Assets und der Werte und dessen, was eben das Unternehmen auch bieten kann, was quasi Mitgründer oder ja Geburtshelfer ist sozusagen.
Ja, und wenn wir jetzt vielleicht nochmal so ein bisschen auf About You heute zu sprechen kommen, du hast das jetzt eben schon ein bisschen gesagt, aber wenn du jetzt About You pitchen würdest, jemandem, der das nicht kennt, in einem Satz, was macht ihr anders und warum seid ihr so erfolgreich?
Ja, im Wesentlichen drei Dinge. Zum einen inspirieren wir den Kunden ein bisschen mehr, als das unsere Wettbewerber tun, durch Content, durch editoriale Inhalte, durch Beratung. Als zweites personalisieren wir unseren gesamten Auftritt deutlich stärker, steckt auch in unserem Namen. Wenn man auf unserer Seite ist, versuchen wir den Kunden möglichst gut zu verstehen und mit jedem Klick eigentlich den nächsten Klick zu optimieren und passgenauer zu werden. Und das dritte ist quasi unsere Smartphone-Präsenz. Also wir haben ja durch diverse unabhängige Studien mittlerweile bestätigt, irgendwie die beste Smartphone-App, wenn man Mode einkaufen möchte. Ja, das ist diese Inspiration, Personalisierung und Smartphone, wo ich sagen würde, das hebt uns ab. Aber ansonsten, also ich glaube sozusagen, es wäre eigentlich zu kurz gefasst, im E-Commerce zu sagen, das sind jetzt die drei Gründe, deswegen kaufen unsere Kunden bei uns ein und da stecken wir unsere ganze Energie rein. Die Wahrheit ist, glaube ich, eher, dass wir 90% unserer Energie eigentlich nicht in diese drei Themen packen, sondern da rein in Dinge packen, die für den Kunden eigentlich vermeintlich selbstverständlich sind. Ein gutes Angebot, alle Produkte, die der Kunde braucht, ein vernünftiges Pricing, vernünftige Anstoßketten im CRM zur richtigen Zeit, die richtige Newsletter bekommen, die richtige Push-Notification in der richtigen Frequenz, den richtigen Umgang mit Gutscheinen, das richtige Marketing zum richtigen Zeitpunkt in die richtigen Länder gehen, eine schnelle Logistik, eine zuverlässige Logistik, einen guten Kundenservice. Na, und ich könnte jetzt noch so weitermachen. Ich glaube wirklich, dass am Ende eigentlich Onlinehandel ein Zusammenspiel von hunderten Faktoren ist, die richtig sein müssen. Und dann packt man noch so eine Art i-Tüpfelchen drauf. Das i-Tüpfelchen ist bei uns Personalisierung, Inspiration und Smartphone. Aber ich glaube, die Wahrheit ist, dass die meisten Online-Händler nicht daran scheitern, dass sie das i-Tüpfelchen nicht haben, sondern dass sie sich eigentlich zu viel Gedanken über das i-Tüpfelchen machen und dabei vergessen, dass diese vermeintlichen Hygienefaktoren sozusagen auf Amazon-Niveau sein müssen, sag ich mal, ja. Und Amazon-Niveau ist verdammt schwierig herzustellen, ja, und deswegen immer wenn ich sage, was zeichnet uns eigentlich aus, sozusagen, muss man dazu, glaube ich, auch sagen, dass quasi, dass wir, glaube ich, auch viele andere Dinge sehr, sehr gut machen, quasi, die aus Kundensicht selbstverständlich sind, aber aus Unternehmenssicht extrem komplex.
Und kannst du uns vielleicht noch mal ein paar Zahlen geben zu, ja, zu About You grundsätzlich?
Ja, gerne. Also wir sind jetzt ein bisschen unter 7 Jahre alt, Januar 2014 gegründet, sind heute knapp 1000 Mitarbeiter im Headquarter. Headquarter in Hamburg, haben ein kleines Büro in Berlin auch noch für unsere Own Labels. In Hamburg haben wir auch noch ein Fotostudio neben unserem Headquarter, aber 900 der 1000 Mitarbeiter sitzen in der Domstraße gegenüber von Scientology für die Hamburger oder neben dem HSV-Store, sind aber die zwei Sachen, die Hamburger meistens kennen. Wir machen dieses Jahr ungefähr oder machen etwas über 3 Milliarden Handelsvolumen über unsere Plattform, ungefähr 1,2 Milliarden Netto-Bilanzumsatz. Sind damit nach Zalando der größte Online-Händler für Mode in Kontinentaleuropa, wachsen so um 60-70%, sind damit also weltweit auch das am schnellsten wachsende E-Commerce-Unternehmen, sind jetzt heute in 21 Ländern aktiv, also ja, kann man wirklich sagen, internationales Unternehmen, machen mehr als 50% unserer Umsätze auch mittlerweile außerhalb von Deutschland, sind im deutschsprachigen Raum profitabel, auch schon zum 2. Jahr in Folge auch gut profitabel. Ich glaube, das sind wahrscheinlich so die relevantesten Kennzahlen. Wir haben über 30 Millionen unterschiedliche Menschen in Europa, die mindestens einmal im Monat auf About You sind, meistens eher so 4, 5, 6 Mal pro Monat, sehr hohe Besuchsfrequenz, damit auch eine der meistbesuchten Webseiten in Europa. Und ja, haben noch große Pläne, wollen also kräftig weiter wachsen in den nächsten Jahren, immer mehr wachsen als unser Wettbewerb, und das bedeutet eben auch Marktanteile dazu gewinnen. Und halt sehr, sehr groß werden und sehen uns quasi in der Zukunft schon als einer der ganz großen, vielleicht irgendwann sogar als der größte Online-Modehändler der Welt.
Und jetzt gerade zum Punkt Internationalisierung. Wie gelingt das? Also ihr seid ja extrem schnell in extrem viele Länder fortgeschritten und seid da ja teilweise auch schon Marktführer. Wie schafft man das?
Genau, also wir haben alleine in Corona-Zeiten, wir sind jetzt hier, wir haben heute Mitte Oktober, wir sind in den letzten 9 Monaten in Corona-Zeiten aus dem Homeoffice heraus in über 10 Länder expandiert, ohne dass irgendein Headquarter-Mitarbeiter jemals einen Fuß ins Land gesetzt hat. Das war sehr interessant, hat aber sehr, sehr gut funktioniert. Ich glaube, wir haben eine sehr technologiegetriebene, gut organisierte Zentralstruktur sozusagen, womit wir dann auch in der Lage sind, in sehr viele Länder zu gehen. Wir sind in Osteuropa, also in 21 Ländern verkaufen wir heute, in 16 dieser 21 Länder sind wir schon ausgerollt, in 5 Ländern folgt der Marketing-Rollout noch und in 9, glaube ich, der 16 Länder sind wir mittlerweile Marktführer. Das sind im Wesentlichen die ganzen osteuropäischen Länder. Was ganz cool ist, weil Osteuropa ist ein wachsendes Cluster in Europa. 1/3 von Europa ist Osteuropa. Es ist das junge Drittel, das wachsende Drittel, also das Drittel, wo man sein will. Ist ganz geil, da sind wir Marktführer. Und ja, wir haben da sozusagen so eine Markteintrittsstrategie uns irgendwann erarbeitet, die aus meiner Sicht ganz gut funktioniert, wo wir versuchen, ein bisschen Curiosity in dem Land zu erzeugen und dann eben mit einem relativ großen Aufschlag eben im Land auch zu starten. Vor Corona immer verbunden mit großen Events, die wir im Land machen, sehr großen Social-Media-Aufschlag, haben wir natürlich Corona-gerecht adaptiert, machen es jetzt rein digital, ohne Events und Co., funktioniert aber genauso gut.
Du sagst immer quasi, euer großes Geheimrezept sind natürlich auch die Mitarbeiter. Also du sagst auch oft, dass ihr dann irgendwie euch immer die Besten in Europa sucht. Wie schafft man das? Also habt ihr da auch eine riesen Nachfrage oder wonach suchst du die auch aus?
Ja, mittlerweile würde ich auch sagen, weltweit sogar versuchen die besten Talente ranzuziehen. Was in Berlin ja eigentlich schon recht normal ist, in Hamburg noch nicht so ist, dass wir englischsprachig sind als Unternehmen. Deswegen auch mein leichtes Denglisch manchmal, wenn ich dann im Deutschen bin. Aber Englisch ist Firmensprache. Das ist erstmal cool, weil es uns sozusagen einen Arbeitnehmermarkt erschließt, der nicht auf 82 Millionen Einwohner in Deutschland begrenzt ist. Weil da könnten wir, der Pool wäre viel zu klein mittlerweile in Deutschland. Wir heiern jedes Jahr deutlich über 100 Mitarbeiter. Ja, das heißt, das ginge, würden wir gar nicht in Deutschland schaffen. Was wir versuchen, ist halt auf uns als Unternehmen aufmerksam zu machen durch Dinge wie diesen Podcast hier, viele andere Maßnahmen, aber auch am Ende eigentlich gute Arbeit zu machen. Ich bin davon überzeugt, dass gute Leute zu den besten Unternehmen wollen und mit den besten Leuten zusammenarbeiten wollen und du dann im Prinzip so eine Art self-fulfilling prophecy erzeugst, ja, indem du sehr gute Leute hast, ziehst du weitere sehr gute Leute an. Ist aber natürlich eine Herausforderung, ja, gerade wenn man dringend Leute braucht quasi, ist immer sehr verführerisch quasi im Hiring eigentlich Abstriche zu machen. Wir versuchen das aber eigentlich nicht zu tun, Und ja, sehr über verschiedene Maßnahmen letztendlich auch als, auf uns als Arbeitgeber aufmerksam zu machen. Und das gelingt uns bisher zum Glück sehr gut. Also wir haben auf jede Stelle im Schnitt deutlich über 100 Bewerbungen. Das ist aber auch bei uns nicht einfach reinzukommen, machen recht aufwendige Bewerbungsprozesse auf die meisten Stellen, nicht auf alle. Versuchen da eigentlich sehr doll auf Smartness auch abzufragen, sind, würde ich sagen, in Hamburg wahrscheinlich mittlerweile der größte Einsteller von Absolventen, würde ich mal vermuten. Haben so 60-70% der Leute, die bei uns anfangen, sind nämlich Absolventen und die wir dann im Prinzip im Unternehmen quasi so in Anführungsstrichen noch weiter ausbilden. Haben dadurch aber auch einen ganz guten Mix an erfahrenen Leuten, eben 30-40% Leute, die schon Arbeitserfahrung haben, Erfahrung mitbringen. 60-70% der Leute, die super motiviert, ambitioniert in unser Unternehmen kommen, lernwillig sind und ja, versuchen daraus eigentlich dann vieles sozusagen zu entwickeln, ja, weil das Coole sozusagen, warum man bei uns als Absolvent, glaube ich, auch relativ gut und schnell durchstarten kann, ist halt ungleich quasi, weiß ich nicht, wenn du jetzt irgendwie Autobauer bist, Maschinenbauer, Ingenieur, Architekt, Arzt oder so, wo ich sagen würde, das ist wie so eine Art Handwerk, ja, also da zählt Erfahrung einfach eine ganze Menge, ja, wenn du 300 Mal eine OP durchgeführt hast, dann kannst du sie auch irgendwann, ja. Versus das erste Mal ist halt Onlinehandel etwas, was so neu ist. Also keiner hat mehr als 2-3 Jahre Erfahrung in der Frage, wie verkaufst du Mode auf dem Smartphone? Ja, weil es gibt Mode auf dem Smartphone verkaufen erst seit 3 Jahren als relevantes Marktsegment. Ja, insofern ist das quasi der Grund, warum bei uns junge Leute eben sehr schnell auch durchstarten können und sehr schnell Verantwortung bekommen können, weil du eigentlich innerhalb von einem halben Jahr alles Relevante lernen kannst, weil es noch nicht so schrecklich viel ist und weil es halt mehr Smartness erfordert als jetzt Handwerk und Erfahrung im Sinne der repetitiven Arbeit von Aufgaben, ja. Und ich glaube, das ist auch eben ein sehr attraktives Umfeld dann. Also nebst dem Fakt, dass wir, glaube ich, sehr schlaue, coole, junge Leute haben, es einfach Spaß bringt, bei uns zu arbeiten, weil man eben so ein bisschen wie so eine Art verlängerte Uni, ja, mit vielen Leuten im gleichen Alter, im gleichen Mindset und internationalen Ambiente eben zusammenarbeitet, also sehr cooles Umfeld geboten wird. Auch noch quasi der Fakt, dass man eben sehr schnell Verantwortung erlangen kann und sehr schnell eben Dinge erlernt, ja. Und das ist, glaube ich, in der Kombination meistens sehr, sehr attraktiv für junge, ambitionierte Leute. Ja, und ich glaube, das ist auch ein Grund, warum wir dann so viele Bewerbungen am Ende des Tages auch bekommen.
Ich kann mir jetzt vorstellen, dass jetzt viele HSBA-Absolventen gerade zuhören und denken, geil, da möchte ich auch hin. Was gibt es denn bei euch denn jetzt konkret für Einstiegsmöglichkeiten und was würdest du auch denen für ein Bewerbungsgespräch raten?
Ja, also erstmal ist das gut, wenn viele HSBA-Absolventen zu uns kommen wollen. Wir mögen die HSBA auch. Wir haben auch schon einige HSBA-Alumnis bei uns. Ich bin jetzt seit 10 Jahren oder sowas irgendwie 1-2 Mal im Jahr auch an der HSBA so eine Art Guest Lecture bei Monika Speer an Karrierestrategien irgendwie mal reingerutscht, ich glaube über 10 Jahre schon, ja, damals angefangen, weil Schulfreunde von mir an der HSBA studiert haben, mich da irgendwie reingezogen haben sozusagen, seitdem mache ich das regelmäßig, finde die HSBA ist eine sehr, sehr gute Uni. Vor allen Dingen aber, ich weiß gar nicht, ob die HSBA jetzt so eine super gute Uni ist. Ich glaube, es ist oft sozusagen das Umfeld. Ja, ich glaube, die Unternehmen, die Kooperationspartner der HSBA sind, haben einen sehr guten Auswahlprozess. Und dadurch findet man an der HSBA sehr viele schlaue Leute und die pushen sich gegenseitig irgendwie ein bisschen hoch. Und ich glaube, das ist auch ein Grund, warum so viele Leute aus der HSBA rauskommen, die aus unserer Sicht irgendwie sehr, sehr gut sind, ja. Einstieg, also man kann auf unserer Website gucken, da sind eigentlich fast dauerhaft irgendwie 100 offene Stellen oder so, muss man sich ein bisschen gucken, wo man halt rein will. Ja, da muss man sich online bewerben. Oder wenn man jemanden aus unserer Firma kennt, natürlich noch besser, einfach versuchen quasi die Person anzuhauen und die Person versucht dann eine interne Empfehlung auszusprechen. Das ist immer noch mal ein kleiner Vorteil, den man hat. Und man tut auch der Person gefallen, weil man im Prinzip einen kleinen Hiring-Bonus bekommt, wenn man als Mitarbeiter jemanden empfiehlt, der dann auch eingestellt wird. Und dann kommt es so ein bisschen auf die Abteilung an und auf den Bereich, auf den man sich bewirbt. Ja, wir haben für jeden Bereich eigentlich unterschiedlichen Bewerbungsprozess und auch unterschiedliche Kriterien, auf die wir achten.
Alles klar. Also ihr habt das jetzt gehört, wenn ihr euch bewerben wollt, dann checkt mal die Website aus.
Ja, oder checkt Leute aus, die ihr kennt. Ne? Wenn ihr in Hamburg seid, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ihr jemanden kennt, der bei uns arbeitet, nahezu 100%, habe ich das Gefühl. Ich glaube wirklich, jeden Hamburger, den ich treffe, der irgendwie zwischen Anfang 20 und Anfang 30 ist, also fast 100% kennt er jemanden, der bei uns arbeitet. Und ich glaube, das ist auch empfehlenswert, nicht nur für About You, sondern generell mit der Person zu sprechen, auch so ein bisschen die Vor- und Nachteile des Jobs zu erfahren, ja. Ich habe ja gerade viel über die Vorteile gesprochen aus meiner Sicht. Es gibt auch vermeintliche Nachteile. Ich glaube, man muss eben schauen, dass man eben, ja, wie in so einer Beziehung sozusagen, eben den richtigen komplementären Partner zu einem findet Und wenn der Partner, der für einen komplementär ist, ist nicht für eine andere Person komplementär und umgekehrt. Deswegen glaube ich, ist ganz wichtig, dass man eben sich genau anschaut, quasi wie tickt ein Unternehmen, ja. Und ich hatte ja viele gerade Aspekte schon erwähnt von About You, ambitioniert, jung und so weiter. Aber ich sag mal so, die vermeintlich andere Seite der Medaille bei uns ist natürlich, man arbeitet jetzt nicht irgendwie 37,5 Stunden wie in anderen Konzernen, sondern kommt bei uns schon eher auf 45 Stunden im Schnitt. Ja. Wir haben das mal erhoben. Wir fangen jetzt auch wahrscheinlich bald an mit Zeiterfassung, das mal wirklich zu erheben. Aber ich denke schon, dass man so im Schnitt von 40 bis 45 Stunden ausgehen kann und das eben so ein bisschen fluktuierend auch. Ja. Es kann mal Wochen geben, da ist man dann eher bei 50, 55 Stunden. Dafür gibt es auch andere Wochen, da ist man dann vielleicht ein bisschen unter 40 Stunden. Ne. Aber man braucht eine gewisse Flexibilität, man braucht einen gewissen Arbeitseinsatz. Man wird bei uns nicht unfassbar reich am Anfang. Wir bewegen uns in den Einstiegsgehältern, orientieren wir uns immer zwischen Agenturen und Corporates. Das erfassen wir einmal im Jahr, machen wir in Hamburg so eine Umfrage von 20, 30 Unternehmen, was Einstiegsgehälter oder generell Gehaltsniveaus geht und siedeln uns immer in der Mitte an. Die Mitte bedeutet aber auch, man findet immer einen Job, wo man mehr verdient zum Einstieg. Das glättet sich irgendwann, also nach so 3, 4, 5, 6 Jahren, wenn man es bis zum Teamlead geschafft hat, zur Führungskraft, dann ist es so, wenn ich so mit den Leuten rede und sie frage, wie stehst du so im Gehaltsvergleich innerhalb deines Freundeskreises und deines Kommilitonenkreises, ist es so, dass die Leute meistens sagen, sie haben zum Einstieg weniger verdient als ihre Kommilitonen und dann nach einer gewissen Zeit gleicht sich das an und nach einer wiederum gewissen Zeit kann man die auch überholen, ja, weil man bei uns schneller sozusagen aufsteigt. Das heißt trotzdem noch, dass man wahrscheinlich ein Abteilungsleiter bei uns weniger verdient als ein Abteilungsleiter bei Otto. Der Unterschied ist nur, dass man bei uns nach 3, 4, 5 Jahren noch schon Abteilungsleiter sein kann. Und insofern quasi, wenn man quasi die Alterskohorten miteinander vergleicht, gleicht sich das irgendwann an. Oder man übertrumpft auch sozusagen seine eigenen Freunde. Aber wir haben halt den Anspruch, nicht diejenigen zu sein, die am meisten zu bezahlen am Anfang, weil wir schon wollen, dass die Leute auch sich das überlegen, ob sie zu uns kommen wollen und eben auch so ein bisschen einpreisen, dass sie bei uns eben auch einiges lernen. Also dass wir wie so eine verlängerte Uni auch sind. In der Uni hat man ja auch kein Geld für seinen Arbeitseinsatz bekommen. Und wir wissen, dass wir als About You eben auch lebenslaufsteigernd sind. Ja, wir sehen, dass die Leute, die bei uns arbeiten, About You im Lebenslauf haben, deutlich bessere Karriere- und Jobmöglichkeiten haben, wie wenn sie About You nicht im Lebenslauf haben. So ein bisschen so wie ein guter Uni-Abschluss das nun mal auch ist. Ja. Und all das preisen wir im Grunde genommen indirekt ein kleines bisschen ein, dass wir sagen, hey, wir zahlen nicht so viel wie eine große Corporate, wir bieten aber dafür andere Faktoren. Und wenn man einen richtig guten Job macht, nach 3 bis 5 Jahren kann man dann auch das Gleiche verdienen wie eben andere Kommilitonen im Konzern. Vielleicht immer noch ein bisschen unter Unternehmensberatung, dafür hat man dann aber auch bei uns ein bisschen entspannteren Lifestyle, reist nicht und muss ein bisschen weniger arbeiten als jetzt bei McKinsey und Co. Aber sozusagen, man muss sich das halt überlegen, ja, was man will. Will man halt auf maximalen Cashout gehen nach der Uni sozusagen, dann sind wir nicht die richtige Adresse. Will man sozusagen mega viel Zeit haben und verlässlich Zeit haben für Hobbys und Freunde, in denen man jeden Tag um Punkt 17 Uhr Schluss machen kann, dann ist man bei uns nicht richtig. Will man am Freitag sozusagen noch voll energized sein, sozusagen, ist man bei uns auch nicht richtig, weil das, was ich immer wieder höre von Leuten, die bei uns frisch anfangen, geht mir auch so, man ist Freitag schon echt gut brainfucked, so, ne? Die Woche ist anstrengend, aber gar nicht körperlich anstrengend, sondern kopfanstrengend, ja, man sitzt da mit anderen Leuten in einem Raum, die mega smart sind, so, man ist es vielleicht gewohnt, aus der Schule der Smarteste zu sein, in der Uni ist man mit die smarteste Person, dann fängt man bei About You an, ist plötzlich Smartness technische Mittelfeld, ja, so, das heißt, man muss sich da anstrengen, mitzuhalten im Prinzip beim Tempo, was die anderen gehen und das ist dementsprechend eben sehr, sehr anstrengend dann auch, ne, und ich glaube, das sind also die Faktoren sozusagen, und dafür verdient man noch nicht mal mehr als die Kommilitonen, die sozusagen weniger arbeiten und halt am Freitag irgendwie mega fit sind, weil sie halt eigentlich eine entspannte Woche hatten sozusagen. Das sind halt alles sozusagen Faktoren, die muss man sich überlegen, ist das etwas, was ich möchte, ja. Aber ich sage immer, wenn man früher sich zurückerinnert für diejenigen, die Sport gemacht haben, ja, und man hat irgendwie Leistungssport betrieben und hatte den Anspruch, irgendwie, weiß ich nicht, Hamburger Auswahl zu spielen oder irgendwie vielleicht auch mal in den Profibereich zu gehen, dann hat man doch auch nie in Frage gestellt, dass man jeden Tag trainieren muss und hart trainieren musste, ja, und halt eben auch den ganzen räudigen Trainingskram machen musste, während irgendwie die Freunde halt in der Altherrenmannschaft um 18 Uhr angefangen haben zu daddeln und danach einen Kasten Bier weggesoffen haben, ja, sozusagen, das ist natürlich der entspanntere Lifestyle sozusagen, aber das ist der Lifestyle, der einen nie sozusagen in die Profiklasse bringt, ja. Und ich glaube, ein bisschen so ist das eben auch im Job, wenn man halt am Anfang seiner Karriere direkt auf Spaß und Altherrenmannschaft daddeln optimiert, sozusagen wird man es auch nie in die Profiklasse bringen. Und ich glaube, wir sind sozusagen so eine Art Trainingslager für Leute, die halt später die Welt jobtechnisch offen haben wollen, ja. Heißt ja nicht, dass man dann unbedingt irgendwie Richtung Vorstand gehen muss oder sowas, aber ich glaube, wenn man halt sagt, ich möchte mit Mitte 40 einen richtig guten Job haben, dann vielleicht eher meinen Fokus auf Familie orientieren, aber bis dahin eben es schon auf ein gewisses Level geschafft haben, dann sind wir sozusagen zum Jobeinstieg ein guter Anfang. Aber es ist eben nicht der entspannteste Anfang. Ich glaube, man kann auch nicht alles haben. Wenn man viel Geld haben möchte, viel lernen möchte, einen entspannten Lifestyle, dabei aber auch noch ganz viel irgendwie vorankommen möchte und mit smarten Leuten zusammenarbeiten möchte, dann sucht man die eierlegende Wollmilchsau, die, glaube ich, nicht existiert, jobtechnisch.
Ja, ich würde das auch voll unterschreiben. Ich habe ja selber mal 3 Monate bei About You gearbeitet und bin ja eigentlich bei Otto. Deshalb hatte ich auch direkt den direkten Vergleich. Und das ist, würde ich sagen, genauso wie du auch sagst, also ein bisschen schneller und auch voll die coole Dynamik, aber dafür auf jeden Fall auch mehr Stunden. Also da muss man einfach, glaube ich, merken, was gut zu einem selber passt. Ich habe jetzt noch mal eine Sache, über die ich gerne mit dir sprechen würde. Und zwar hast du zum Neujahresanfang deine Vision 2030 aufgeschrieben. Die kann man übrigens auch bei LinkedIn lesen, die ist öffentlich. Und ich habe mir die mal durchgelesen. Kannst du vielleicht einmal für die Hörer zusammenfassen, was du da so reingeschrieben hast?
Ja, also das Ganze ging zurück darauf, dass ich Weihnachten letztes Jahr, also Weihnachten 2019 sozusagen, hat meine Mama, glaube ich, irgendwas beim Keller ausräumen irgendwie. Ich weiß gar nicht mehr, wie das genau war, aber irgendwie kam ich am Ende wieder auf meine Vision 2020, die ich 2010 runtergeschrieben habe. Also wie stelle ich mir mein Leben 2020 vor und bis dahin, und vieles davon ist tatsächlich eingetreten. Ich wollte ein großes Unternehmen aufbauen, was jeder in Deutschland kennt. So, uns kennt mittlerweile in 16 Ländern fast jeder Junge, vor allem jede junge Frau. Und auch viele andere Dinge, die ich mir sozusagen vorgenommen habe, sind eingetreten. Und ich habe mir auch damals schon vorgenommen, dass ich irgendwie ab 2020 auch aktiv meinen Ausstieg aus der Wirtschaft planen möchte und so weiter. Und das habe ich so ein bisschen zum Anlass genommen, irgendwie meine Vision 2030 runterzuschreiben, also wieder 10 Jahre in die Zukunft zu schauen. Einerseits, wo möchte ich dann stehen und was möchte ich auf dem Weg dahin noch machen? Und habe aber vor allen Dingen auch einen kleinen Rückblick auf die letzten 10 Jahre für mich selbst runtergeschrieben. Habe es ehrlicherweise gar nicht geschrieben, es zu veröffentlichen, sondern habe es im ersten Schritt mal für mich selbst gemacht, dann Familie und Freunden geschickt, dann ein paar Arbeitskollegen. Und die fanden das ganz cool und meinten, veröffentlicht das doch mal. Also weil es irgendwie ein Anstoß sein kann, auch für andere Leute ein bisschen längerfristiger zu denken. Und ja, in der Nutshell sozusagen rückblickend irgendwie viel About You natürlich, was passiert. Ist natürlich crazy. Ich hätte niemals erwartet, dass ich ein Unternehmen führen darf, was so erfolgreich ist, was so viele Leute kennen, auch so viele Leute nutzen. Und damit einhergehend auch irgendwie so Öffentlichkeit, die neu dazugekommen ist für mich, ne, dass ich jetzt in Hamburg auf der Straße angesprochen werde oder nach Selfies gefragt werde teilweise, ja, und von Journalisten angehauen werde und im Spiegel bin und was weiß ich was, natürlich etwas, was ich nie erwartet hätte, wo ich aber auch so ein bisschen zwiegespalten drauf schaue. Ich finde Öffentlichkeit nicht nur gut, im Gegenteil, ich sehe auch viele Negativaspekte an Öffentlichkeit. Versucht das eigentlich so ein bisschen aktiv zu managen, quasi nur in Branchenpublikationen stattzufinden. Ich kriege ständig Anfragen aus dem Fernsehen, in irgendwelchen Sendungen dabei zu sein oder die Bild, die irgendein Porträt machen will oder irgendwelche People-Zeitschriften, die, keine Ahnung, eine Home-Story von mir machen wollen oder sowas. Versuche das eigentlich immer zu vermeiden, sozusagen das so ein bisschen zu balancieren. Das war so ein Thema. Dann so ein bisschen die Dankbarkeit darüber, was wir mit About You geschafft haben, was für tolle Kollegen ich habe, pipapo. Und in Sachen Ausblick habe ich mir irgendwie so ein paar Sachen vorgenommen. Zum einen will ich 2030 definitiv raus sein aus der Wirtschaft, also irgendwann in den nächsten 2 Jahren aussteigen, meine Anteile auch verkaufen dann, also auch möglichst doll raus sein aus der Wirtschaft, kein weiteres Unternehmen gründen nach About You, möchte dann einen guten Teil meines Geldes einerseits in gemeinnützige Zwecke stecken, allerdings nicht spenden, sondern selbst gründen, weil ich glaube, ich kann gründen. Also ich habe auch schon meine erste gemeinnützige Gesellschaft gegründet, diese Kultur, junge Kultur in Hamburg fördern sollen, Kulturhäuser baut in Hamburg, jetzt bald mit dem Grünen Jäger, für diejenigen, die es aus Hamburg kennen vielleicht, den ich übernommen habe und gerade umbaue und bald öffnen werde als Kulturhaus.
Ach, cool.
Und eben noch viele weitere Projekte. Ich möchte mehr Secondhand einkaufen im Bereich Klamotten. Wir haben auch Secondhand, verkaufen jetzt auch bei About You, also auch da sozusagen Teil dazu beitragen, dass die Modeindustrie deutlich nachhaltiger wird. Einerseits über mein persönliches Konsumentenverhalten, andererseits aber natürlich auch über About You. Geht ja oft Hand in Hand, ich kaufe hier nur bei About You ein. Und dann möchte ich vor allen Dingen sozusagen in 10 Jahren eben mich politisch und gesellschaftlich aktiv engagieren und dafür auch mehr als 50% meines bis dahin aufgebauten Vermögens eben rein investieren, ja, weil ich nicht so sehr daran glaube, dass es einen großen Sinn hat, irgendwie viel Geld anzuhäufen als Vermögen. Und ich sehe auch keinen riesengroßen Sinn da drin, Kindern unfassbar viel Geld zu vererben. Ich glaube, es ist oft eher eine Bürge. Ich glaube, eine Grundabsicherung ist total wichtig. Ich habe keine Kinder, aber wenn ich mal welche haben sollte, glaube ich schon, habe ich schon den Anspruch, dass ich meinen Kindern eine Grundabsicherung mitgeben kann für ihr Leben, aber eigentlich nicht den Anspruch, dass sie unfassbar viel Geld erben, weil ich das Gefühl habe, dass es oft eher ein Bürger ist und sie einschränkt in ihrer Freiheit, weil sie dann dieses Geld managen müssen. Das ist ziemlich aufwendig, wenn man viel Geld hat. Und das eigentlich die Leute sehr, sehr einschränkt und sehr doll in eine Richtung treibt, nämlich Geld verwalten, statt halt ihnen die Möglichkeit zu geben, zu machen, was auch immer sie wollen. Mit einer Grundabsicherung sozusagen, so eine Art Sicherheitsnetz. Insofern, wenn dem folgt quasi, ist ja die Frage, okay, was stellt man denn dann mit seinem verdienten Geld an? Und ich möchte eigentlich, solange ich noch lebe, dafür sorgen, dass ich das Geld, was ich dann eben in der Wirtschaft im kapitalistischen System verdient habe, in Dinge investiere, die aus meiner Sicht das System verbessern und den Menschen helfen. Und ja, deswegen eben die politische und gemeinnützige Arbeit bis hin zur Idee, möglicherweise auch eine eigene Partei gründen zu wollen auf Hamburger Ebene, um dann so ein bisschen auch ein bisschen im politischen Geschehen zu sein, aber Hamburger Ebene ist überschaubar, dann aber eigentlich aus dieser Partei- und NGO-Arbeit heraus eigentlich an der Regierungsarbeit mitzuwirken und die Regierung dabei zu supporten, quasi aus einer neutralen Position heraus, ohne in einer der etablierten Parteien zu sein, also ein bisschen überparteilich, die Regierung darin zu supporten, halt bessere Entscheidungen zu treffen oder die Entscheidungen, die getroffen wurden, halt besser zu exekuten, weil ich glaube, dabei kann ich helfen so. Das habe ich in den letzten 17 Jahren, glaube ich, erfolgreich bewiesen, dass ich in der Lage bin, Dinge zu erdenken, Netzwerk zu erschließen, schlaue Leute ranzuholen und Dinge auf die Straße zu kriegen. Und das würde ich gerne eben einsetzen, nicht im kapitalistischen System, sondern eher auf die Gesellschaft bezogen. Ja. Das ist, glaube ich, so ein bisschen der Kern vielleicht auch dieser Vision 2030, dann meine eigene zu sagen, ich möchte die nächsten 10 Jahre da rein investieren, sozusagen diese Transition sozusagen hinzubekommen, aus irgendwie 99,5% meiner Zeit kapitalistisches System zu 99,5% meiner Zeit sozial-gesellschaftliches Mitarbeiten.
Was ist denn deine Vision 2030 für Deutschland? Was hat sich bis dahin geändert?
Naja, also was ich mir wünschen würde, was sich bis dahin geändert hat, ist den Blick ein bisschen weniger auf Bruttoinlandsproduktwachstum zu richten, also auf gesamtwirtschaftliches Vermögenswachstum, was am Ende bei sehr, sehr wenigen ankommt, hin zu mehr sozialer Gerechtigkeit, also hinzugehen und zu sagen, okay, was kommt denn von der Vermögensbildung, auf die wir optimieren, überhaupt wirklich bei der breiten Masse an und was kommt eigentlich nur bei den Allerreichsten an? Hinzu, also es kommt mehr bei der breiten Masse an, aber auch weg eigentlich den Blick von reiner Vermögensbildung hin zu einem etwas diverseren Bild, auf das wir optimieren, was halt Klima einfaktoriert, was aber auch zum Beispiel die individuellen Bedürfnisse der Menschen einfaktoriert, wie weit ist die nächste Kita entfernt, wie ist die Schule, wie viele Grünflächen gibt es in meiner Umgebung, wie sicher ist mein Leben eigentlich in meinem Umkreis, wie ist unser Gesundheitssystem. Ja, all das sind, glaube ich, Themen, die den Menschen wichtig sind, die mir persönlich zumindest mal wichtig sind und nicht nur Vermögensbildung. So, wenn man sich aber anguckt, worauf unsere Regierungen im Wesentlichen schauen, ist es oft Bruttoinlandsproduktwachstum, ja, als quasi die maßgebliche Metrik, auf die wir optimieren. Das ist, glaube ich, recht falsch, weil es sehr, sehr, sehr eng ist und, glaube ich, nur einen kleinen Teil dessen widerspiegelt von dem, was den Menschen wichtig ist. Vermögen oder eine gute Basis, dass man sich keine Sorgen darüber machen muss, wie man sein tägliches Leben finanzieren will, das muss sichergestellt sein, das ist total klar. Aber ich glaube halt, es sind halt eben, wenn man das mal als gegeben annimmt für die allermeisten Menschen in Deutschland, sind es doch etwas diversere Faktoren, die den Menschen wichtig sind. Ich habe manchmal das Gefühl, in der Entscheidungsfindung sozusagen ist das oft nicht 100% wiedergespiegelt oder sehr, sehr so subjektiv, ja, und nicht so metrikentechnisch, wie man ein Bruttoinlandsprodukt erfassen kann, wiedergespiegelt. Insofern würd ich mir wünschen, dass wir als Land eben auf breitere Faktoren optimieren, wie nur Vermögensbildung für wenige, und dass wir eben auf diese anderen Faktoren, Sicherheit, Klima, Grünflächenbildung, Ausbildung, Kinderbetreuung, Altenpflege, auf diese Dinge halt mehr Fokus legen. Ja? Und das wäre, glaube ich, dann würde ich meinen, dass wir uns in einem Land befinden, was einen besseren Lebensstandard hat für alle. Für alle ist da die sozusagen die Betonung quasi, nicht nur für wenige. Und das wäre, glaube ich, etwas, was ich irgendwie grundsätzlich erstrebenswert finde. Ja. Was dem widerspricht sozusagen, ist aus meiner Sicht eben dieser Vermögensstau, der bei sehr, sehr wenigen, mich eingeschlossen, ja, ehrlicherweise quasi stattfindet. Ja. Also wenn ich mir halt angucke, was ich in den letzten 10 Jahren verdient habe durch meine Unternehmensgründungen, sozusagen, dann ist es aus meiner Sicht gerechtfertigt, dass ich ein bisschen mehr verdiene als der Durchschnitt, weil ich auch mehr Risiko gegangen bin und tatsächlich auch vor der Pleite stand, also insofern deutlich mehr riskiert habe. Es hätte auch schief gehen können und dann stünde ich mit nichts da. Auch, glaube ich, deutlich mehr Zeit investiert habe als der Durchschnitt und damit auch verdient habe, ein bisschen mehr zu verdienen. Aber das Verhältnis ist halt außer Rand und Band geraten aus meiner Sicht, ja, so zwischen dem, was halt ein Durchschnittsmitarbeiter verdient und eben die CEOs oder Inhaber sozusagen, das ist aus meiner Sicht so weit auseinandergegangen in den letzten 10, 20 Jahren durch den globalisierten Turbokapitalismus, dass das aus meiner Sicht nicht mehr viel mit sozialer Gerechtigkeit zu tun hat, ja, und das sozusagen, glaube ich, da muss man eben einerseits quasi sich fragen, worauf optimieren wir eigentlich als Land, sind die genannten Faktoren, aber auch wie finanzieren wir das, und die Frage der Finanzierung, glaube ich, auch wieder mit so einer Art Gerechtigkeitsfrage eigentlich einhergeht, in der Frage, wie viel sollte eigentlich ein Kindergärtner im Verhältnis zum Fußballprofi, zum CEO eines Unternehmens verdienen? Und dass der Fußballprofi ein bisschen mehr verdient als der Kindergärtner und der CEO eines Unternehmens, ist aus meiner Sicht so, weil es quasi weniger Leute gibt, die das machen wollen und die auch zeittechnisch mehr Arbeitsbelastung haben, aber das Verhältnis muss, glaube ich, gefixt werden. Ich glaube, das ist eine sehr, sehr große Herausforderung, die so groß ist, dass man sich damit beschäftigen muss und man sie nicht so von der Seitenlinie beantworten kann. Und ich glaube, wenn man etwas wirklich verändern will, muss man da auch Zeit rein investieren, es verstehen und dann zu Lösungen kommen. Deswegen sage ich auch, ich möchte das Vollzeit machen und nicht nebenbei. Und ich mache heute jetzt Vollzeit About You und habe nur ein bisschen im Kopf manchmal von 1 Uhr bis 2 Uhr morgens vorm Schlafen gehen, was danach kommen könnte. Möchte dann aber irgendwann den Switch machen und sagen, okay, und jetzt möchte ich mich aber den Tag quasi Vollzeit darum kümmern, die Probleme unserer Zeit zu verstehen und mit Lösungen um die Ecke zu kommen und nicht einfach doof von der Seitenlinie reinzulabern. Ne?
Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, was da noch draus wird. Aber dann kommen wir jetzt mal ein bisschen weg von dem Thema Politik. Und zwar haben wir, also die meisten unserer Hörer sind ja Studenten. Und wenn wir da jetzt noch mal so ein bisschen drüber sprechen,
ja.
Wir stehen jetzt ja alle dann irgendwie vorm Abschluss. Was würdest du den ganzen Studenten von der HSBA raten?
Ja, was würde ich denen raten? Also zunächst einmal glaube ich sozusagen, wenn man irgendwie einen Abschluss hat, hat man irgendwie 15 Jahre lang in seine eigene Ausbildung investiert, ja, indem man wenig Geld bekommen hat, jetzt im Fall eines dualen Studiums oder gar kein Geld in der Schule, ja, und dafür sehr viel Zeit rein investiert hat. Warum? Weil man im Prinzip sich davon erhofft, mehr Jobmöglichkeiten zu haben, im Prinzip eine Auswahl zu haben und nicht irgendwie das nehmen zu müssen, was gerade da ist. Und ich glaube, man ist gut beraten, die Zeit nach dem Studium nicht komplett umzuswitchen und zu sagen, okay, jetzt bin ich mit meiner Ausbildung durch, jetzt habe ich alles gelernt, was ich brauche und jetzt monetarisiere ich mein Gelerntes maximal und nehme den Job, der mir vielleicht gar nichts bringt, mich nicht weiterbringt, ich nichts lerne, aber am meisten verdiene. So, sondern einen Mittelweg zu fahren, zu sagen, natürlich möchte ich jetzt langsam mal auch ein bisschen Geld verdienen, ja, ist klar, wozu habe ich das sonst gemacht? Aber ich muss, glaube ich, trotzdem schauen, muss quasi verstehen, dass mein Arbeitsleben wahrscheinlich noch um die 40 Jahre lang ist. Und, glaube ich, da jetzt einen guten Mittelweg fahren in den ersten Jahren, wo ich auch meistens jung bin, keine Familie habe, ungebunden bin, flexibel bin sozusagen, ja, diese Zeit, diese Phase zu nutzen, einen Mittelweg zu fahren, um dann nämlich, wenn man gebunden ist, Familie hat, aufs Geld angewiesen ist, dann im Prinzip schon weiter zu sein, sozusagen im eigenen Marktwert. Ne? Insofern würde ich den Leuten schon empfehlen, sich genau zu überlegen, zu welchem Unternehmen man geht und nicht das erstbeste Angebot anzunehmen und wirklich zu schauen, was erfüllt quasi die Bedürfnisse, die ich in den nächsten 5 Jahren habe. Und aus meiner Sicht, die Bedürfnisse der nächsten 5 Jahre sollten sein, ich möchte was lernen, ich möchte ein gutes Umfeld haben, ich möchte vielleicht Freunde kennenlernen, ich möchte mich weiterentwickeln, auch persönlich in meinem privaten Umfeld sozusagen neue Kreise erschließen sozusagen an Leuten, mit denen ich abchill. Ich möchte Spaß haben, ich möchte viel Verantwortung bekommen, ich möchte mich ausprobieren dürfen. Ja? Und diese Faktoren findet man, glaube ich, in jeder Industrie gibt es einige Unternehmen, die darauf delivern, aber ich glaube, nach den Faktoren würde ich suchen.
Und jetzt aus deiner Erfahrung, wie lernt man dann am besten? Also ist dafür am wichtigsten, dass du einen guten Chef hast oder dass du bei einem spannenden Unternehmen bist oder muss man es dafür selber gemacht haben?
Ja, also ich glaube, Chefin oder Chef ist ein richtig wichtiger Faktor, viel wichtiger als das Unternehmen selbst. Allerdings ist es oft so, dass quasi gute Unternehmen auch überwiegend gute Führungskräfte haben, aber nie alle. Ne? Also insofern, beide Faktoren sind wichtig. Aber ich glaube, wenn ich wählen müsste, würde ich immer die gute Chefin oder einen guten Chef nehmen vor Unternehmen. Ich würde bei der Frage, wie lernt man es, natürlich sozusagen die Vorgesetzten und Kollegen genauso wichtig wie Vorgesetzte, ist nicht nur der Vorgesetzten, sondern ja, sozusagen von smarten Leuten umgeben zu sein, von denen man irgendwie inspiriert wird, aber vor allen Dingen auch Aufgabe, ja. Also ich glaube, eigentlich im Endeffekt lernt man am meisten Learning by Doing. Man lernt am meisten, indem man es tut. Insofern sollte man sich, glaube ich, ein Unternehmen suchen, wo man mit einer hohen Wahrscheinlichkeit viele coole Aufgaben auch bekommt, an denen man dann wachsen kann.
Und wenn man jetzt, also wenn jetzt ein paar Studenten, die hier zuhören, sagen, okay, die haben jetzt Bock zu gründen, was würdest du denen nochmal mitgeben? Was ist im Gründungsprozess wichtig und was muss man dafür können?
Naja, können muss man erstmal nichts zum Glück, sonst würde ich nicht sitzen. nein, also das stimmt und stimmt nicht. Also ich glaube, es gibt nichts, wo man sagen muss, das musst du wirklich wissen sozusagen und dann kannst du gründen. BWL-Studium absolut nicht notwendig, um zu gründen, ja. Heißt aber auch nicht, dass es unnötig ist, wenn man es hat. im Kern würde ich sagen, sozusagen, je jünger man ist, desto weniger hat man zu verlieren. Deswegen würde ich grundsätzlich sagen, möglichst gründen, wenn man jung ist. Auch eine Lücke im Lebenslauf, Lücke in Anführungsstrichen, ja, scheißegal. Wenn man gründet, 3 Jahre gegründet hat, den Laden dann dicht macht, weil es nicht geklappt hat, man ist noch mehr willkommen im Arbeitsmarkt als vorher heutzutage, ja. Also auch das ist sozusagen, also das Risiko des Scheiterns ist heutzutage kein Negativfaktor mehr, weil man es trotzdem als Positivfaktor angerechnet bekommt. Also man hat im Kern nichts zu verlieren. Gerade wenn man jung ist sozusagen, ist das, was man zu verlieren hat, am meisten wahrscheinlich, dass man eigentlich kein Geld verdient hat in der Zeit, weil in der Regel, wenn man gründet, hat man ein super beschissenes Gehalt, wenn man überhaupt irgendwas bekommt, ne. Oder man verliert sogar Geld, wenn man sein privates Geld reingepackt hat. Das heißt, die einzige Downside, die man hat, ist eine Opportunitäts-Downside in dem Sinne, dass du weniger verdienst, wenn du gründest, wahrscheinlich in den ersten Jahren, nicht wahrscheinlich 100%, als wenn du halt irgendwann einen Job annimmst. Ne? Aber die Positivfaktoren sind so groß, dass ich sagen würde, wenn man gründen möchte, sollte man es einfach tun. Man sollte nicht darauf warten, bis man die perfekte Idee hat, mit irgendwas starten, das machen und dann weiter gucken. Ja? Und wenn man feststellt, dass das, womit man gestartet ist, eigentlich scheiße ist, dann wird man oft auf dem Weg dahin über neue Ideen stolpern, die man dann machen kann. Über diese Ideen stolpert man aber nicht, wenn man gar nicht erst angefangen hat. Ich hätte About You nie gegründet, wenn ich nicht andere Dinge vorher gemacht hätte und über die anderen Dinge im Prinzip auf About You gekommen wäre und auch auf Otto.
Und gibt es irgendwas so an Hard Skills, die man können sollte? Also würdest du sagen, jeder sollte mal einen Programmier-Crash-Kurs gemacht haben heutzutage? Oder würdest du sagen, Fachwissen ist eigentlich überflüssig?
Also für alles, was man jetzt aufzählen würde, würde man Dutzende Beispiele finden von Leuten, die erfolgreich sind, die genau das nicht haben. Insofern gibt es kein Universalrezept. Technik ist natürlich von Vorteil, wenn man was Digitales machen möchte. Programmieren, Basic Skills im Bereich Technologie sind auf jeden Fall von Vorteil, aber kein Must-Have. Ich glaube, viele Leute sind erfolgreich im Team. Es gibt Leute, die sind Einzelgründer. Ganz ehrlich, es gibt da kein Geheimrezept, ja, aber am Ende glaube ich sozusagen, gerade in der HSBA sozusagen gibt es viele schlaue Leute. Ich glaube, es ist oft nicht schlecht zu gucken, wer ist komplementär zu einem. Komplementär heißt nicht, wer ist mein bester Freund und ist genauso wie ich. Das ist nämlich oft nicht der beste Mitgründer oder Mitgründerin, sondern eigentlich wäre es ein bisschen anders, aber gleiches Mindset, aber andere Skills. Das sind oft bessere Mitgründer, weil die einen ergänzen. Ja, aber ansonsten gibt es, glaube ich, wirklich kein Universalrezept sozusagen, wie man erfolgreich gründen kann. Ja, ich glaube, man muss sich schon darauf einstellen, dass man halt eben viel arbeitet für wenig Geld und hohem Risiko, dass es nichts wird. So, damit muss man klarkommen und dann kann man aber loslegen, würde ich sagen.
Das klingt doch sehr gut. Dann wollen wir hiermit nochmal alle ermutigen, die eine eigene Idee haben, das unbedingt umzusetzen. Ich glaube, ich bin soweit alle Fragen losgeworden. Hast du noch irgendwas, was du abschließend noch sagen möchtest?
Nee, ich glaube nicht. Wir haben, glaube ich, viele Themen gecovert. Ich glaube auch zum Thema Gründung sozusagen, wenn man gründen möchte, ich glaube wirklich direkt nach dem Studium ist total gut. Wenn man aus irgendwelchen Gründen sich noch nicht ready fühlt, ist umso, und man im Digitalbereich gründen möchte, ist umso empfehlenswerter, glaube ich, zu einer Digitalfirma zu gehen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass man da Mitgründer findet oder da über den stolpert, sehr, sehr hoch ist. Also ich sehe bei About You, da bin ich auch durchaus stolz drauf, viele Leute, die bei uns arbeiten und dann gründen, oft auch mit Mitarbeitern. Ich bin da stolz drauf und bin aber auch ein bisschen traurig, weil das heißt oft, man kriegt so 2, 3 Kündigungen auf einen Schlag, weil Leute sich gefunden haben und dann gründen. Aber das ist natürlich auch irgendwo eine Co-Founder, so ein Parship für Co-Founder. Ja? Da ist About You nicht das einzige Unternehmen, da kann man auch zu anderen Digitalfirmen gehen, die es so gibt in Deutschland, die großen Digitalfirmen N26, Auto1, About You, Rocket würde ich mittlerweile nicht mehr dazu zählen als Co-Founder Parship, aber vielleicht auch ein Zalando, mittlerweile sehr, sehr groß. Aber da gibt es schon einige Firmen sozusagen, die sind da nicht die einzigen, ne? Aber das ist, glaube ich, da ist man gut beraten, da hinzugehen. Ja? Da findet man oft Geschäftsmodelle und da findet man Mitgründer und man findet auch Investoren. Also ich investiere zum Beispiel mittlerweile sehr, sehr wenig, aber ich investiere schon every now and then mal in irgendwelche ehemaligen Mitarbeiter, so ein bisschen in the dark, mir ist eigentlich egal, was die machen. Ich kenne die, finde die schlau und sage, alles klar, ihr kriegt das schon hin sozusagen. Ja? Das ist schon eine ganz gute Voraussetzung auch für das Thema Gründung, um das vielleicht nochmal abzuschließen. Ansonsten wünsche ich allen HSBA-Absolventen, Absolventinnen vor allen Dingen viel Erfolg, ja? Und glaube, die Wahl auf die HSBA war da schon eine sehr, sehr gute. Es gibt natürlich einige gute Unis in Deutschland, aber die HSBA gehört aus meiner Sicht schon dazu, so im Schnitt derer, die da so rauspurzeln sozusagen. Und ja, wird da jetzt irgendwie schlau mit umgehen, mit diesem Asset, was man sozusagen bekommen hat, nämlich eine sehr gute Ausbildung und erstmal recht gute Startbedingungen. Ne? Und ich glaube, ich würde jetzt schauen, dass ich das jetzt nicht irgendwie vergeige, indem ich mir irgendwie einen total doofen ersten Arbeitgeber suche. Ich würde mir aber auch auf jeden Fall keinen Druck machen. Ich meine, wir sitzen hier gerade in Corona, viele Unternehmen haben Einstellungsstopp. Ich glaube, hey, gerade bei HSBA, dann haben wir das Gefühl, die sind schon so ein bisschen übermotiviert und überambitioniert, ja, was gut ist sozusagen. Aber ich glaube, genauso sozusagen ist es auch total nicht schlimm, mal ein halbes Jahr zu chillen, ja, und in der Zeit sich ausreichend Zeit zu nehmen, den nächsten Job zu suchen, So, das ist halt heutzutage nicht mehr wild, gerade weil die Leute mit 18 irgendwie Abi gemacht haben, meistens ultra jung sind, ja, so ein halbes Jahr, ja, rumhängen, mal sich ein bisschen dies, ein bisschen das machen, ein bisschen ausprobieren, vielleicht ein bisschen gemeinnützig arbeiten, whatever, gründen, irgendwas tun sozusagen, ist halt überhaupt nicht wild. Insofern glaube ich, quasi bei allem so in Anführungsstrichen Druck, den man, glaube ich, haben sollte in der Frage, was ist der erste Job und wo finde ich den und so weiter, auch auf der anderen Seite aus meiner Sicht eben genauso die Empfehlung auch zur Entspanntheit sozusagen, dass man als HSBA-Absolvent auf jeden Fall was Cooles finden wird, man sich jetzt auch nicht in überkrassen Stress machen sollte da, ne?
Ja, cool. Ich finde, wir haben sehr, sehr viele spannende Themen gecovert. Also vielen, vielen Dank dir für die Zeit.
Danke auch.
Und dann hören wir uns bestimmt bald nochmal.
Bis bald.
Ciao.
Ciao.
So, das war die neue Folge Studentenfutter. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Wie immer, wenn ihr Feedback habt oder Ideen für neue Gäste, dann schreibt uns sehr gerne. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche. Bis dann!